Seit 4 Jahren.
Ups. Sorry.
Seit 4 Jahren heißen wir EBM International. 1954 haben sich die Baptisten aus Deutschland, Schweiz und Frankreich zusammengetan, um eine Missionsarbeit in Kamerun anzufangen. So ist die EBM entstanden, die Europäische Baptistische Mission. 1969 war Horst Bukowski, Gemeinde Düsseldorf, in Argentinien, Brasilien und hat dort evangelisiert und hat die große Not gesehen. Dann ist er zurückgekommen und hatte nicht im Gedanken, eine Mission zu gründen, sondern einfach Aktionen zu starten, dort die Menschen zu unterstützen. Ist das erste Kinderheim entstanden in Ijuí in Brasilien, Süden Brasiliens. Und vieles andere mehr danach. Dann ist eine Mission draus geworden und die hieß MASA, Missionsaktion Südamerika. 1979 wurde sie dann in der EBM integriert und hieß dann EBM MASA. Anfang 2009 kam dazu die Indienhilfe. Und wir waren gerade in einem Umstrukturierungsprozess und haben auch gesagt, wir brauchen jetzt einen anderen Namen. Wir können nicht immer noch einen Namen anhängen. Und dann wurde EBM International daraus. Also das ist unsere Marke, so heißen wir. Und dann mit den 3 Arbeitsbereichen. Einmal die 7 Länder in Afrika. Ja, hier die Projekte, partnerschaftliche 7 Länder in Afrika, in 5 Ländern in Lateinamerika und über 50 Projekte jetzt auch in Indien. Und seit einigen Jahren auch das Projekt in Izmir in der Türkei. Also und die Baptisten aus 13 Ländern in Europa. Das ist die EBM International. EBM MASA, wir haben diese Marke MASA mit dabei behalten, auch in dieser Umstrukturierung, weil in vielen Köpfen und in vielen Herzen MASA einfach eine Bedeutung ist und war. Und deshalb ist EBM MASA dann für Lateinamerika. Und jetzt möchte ich ganz kurz etwas beispielhaft, ich werde nicht über alle Projekte sprechen, aber beispielhaft über die Arbeit in Lateinamerika berichten, was auch mein Verantwortungsgebiet ist. Ich fange an mit einem kleinen Sozialzentrum in einer Nebenstadt von Mendoza in Argentinien. So Zentrum West an der Grenze mit Chile vor den Anden. Da liegt Mendoza in einer sehr trockenen Region. Für die Weinkenner ist es bestimmt ein Begriff, weil es eine riesen Weinproduktionsregion ist dort. Und in einer Nebenstadt namens 12 de Mayo, also 12. Mai. Dort gibt es ein kleines Sozialzentrum, das MASA seit vielen Jahren schon unterstützt. Und ich freue mich, wie mit so wenig Struktur, aber mit begeisterten Menschen, mit leidenschaftlichen Mitarbeitern, so vieles erreicht werden kann. So viele Kinder und ihre Familien in Not und Menschen einfach mit dem Evangelium begegnet wird. Also hier ist das kleine Sozialzentrum. Hier wohnt auch Familie Araya, die mal auch Kinder, war so ein kleines Kinderheim gewesen. Heute gibt's das nicht mehr. Hier bekommen täglich 250 Kinder eine warme Mahlzeit. Hier gibt es ein Pepe-Projekt. Das ist dieses Vorschulprojekt für Kinder, die keine Chance haben, eine Vorschule zu besuchen in Armenvierteln. Und dadurch haben sie die Chance, auch nachher besser in der Schule reinzukommen und weiterzukommen. Aber es wird auch ihren Familien geholfen. Man schaut sofort in den Familien rein und man sieht, wo die ganze Familie auch eine Unterstützung braucht und wie sie weiterkommen kann. Hier gibt es Gesundheitsvorsorge für die Ärmsten der Armen, die keine Chance haben, einen Arzt zu besuchen. Und wenn sie dann ärztliche Behandlung oder ein Krankenhaus benötigen, dann kommt auch über diese Schiene haben sie dann auch die Chance, in ein Krankenhaus zu kommen. Und Arbeit mit den Müttern, Kurse, Teenie-Arbeit, Gemeindegründungsarbeit, alles an diesem Ort. Und ich freue mich riesig, dass wir hier auch diese Arbeit mit unterstützen können. Also das Geschriebene lassen wir jetzt mal. Also hier ist ein Teil, als wir jetzt im Oktober dort waren, ein Teil der Mitarbeiter dort von diesem Sozialzentrum. Also an dem Tag, als wir dort waren, wurde dieser kleine Raum eingeweiht. Das sind einfach hinter dem Haus. Es war so ein kleiner offener Raum, ja, einfache Mauern drum. Und es war eine Feier, haben sie organisiert, weil sie ein Dach drüber machen konnten und weil sie jetzt diesen Raum auch gebrauchen können und nochmal 15 Kinder in dem Pepe-Projekt aufnehmen können. Und ich dachte mir, Mann, dass man so feiern kann, weil man so einen kleinen, einfachen Raum einfach nochmal hat, da, wodurch mehr Menschen erreicht werden können. Und das macht mir große Freude. Das sind die Mitarbeiterinnen für das Vorschulprogramm, das Pepe-Projekt. Und hier einige Kinder aus dem Pepe-Projekt. Pepe-Projekt ist aber auch nicht nur in Argentinien, an zwei Stellen, Mendoza und Alem, aber auch an mehreren Stellen in Brasilien. Dieses Projekt wurde mal von einem englischen Missionar, Stuart Christine, in den Slums in São Paulo gegründet, weil er diese große Not sah. Es hat sich als ein Programm entwickelt, das heute schon in mehr als 15 Ländern, auch in mehreren Ländern in Afrika, sehr erfolgreich gebraucht wird. Auch zum Beispiel in Missionsprojekte, wo EBM dabei ist, in Mosambik, in Beira. Dort haben sie mehr als 150 Kinder in diesem Pepe-Projekt. Also nur um zu erwähnen, dass es nicht eine Sache ist, die wir nur in Lateinamerika mit unterstützen. Also hier nochmal einige Bilder von Kindern, auch aus Brasilien, in verschiedenen Projekten. Das ist immer ein Projekt, das eine Ortsgemeinde vertritt und auch durchführt. Dazu möchte ich noch sagen, das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir unterstützen kein Projekt, das nicht gemeindenahe ist. Also es muss immer eine Ortsgemeinde dahinter stehen. Und das ist auch ganz wichtig, weil diese Gemeinde dann auch die Verantwortung übernimmt und weil sie sich dann auch einbringt. Und es ist auch immer so, dass wir langfristig schauen für die Projekte, aber kurzfristig unsere Unterstützung ist. Das heißt, wir wollen immer wieder versuchen, dass die Mitarbeiter, dass die Gemeinden vor Ort stark werden, sie zu motivieren, dass sie geschult werden und dass sie mehr Verantwortung übernehmen, auch finanzielle Verantwortung, und dass wir uns schon wieder rausnehmen können, so dass sie auch nach einigen Jahren alleine weitermachen können und das, sagen wir mal, das Handwerkzeug in der Hand haben und jetzt die Sachen dann vorantreiben können. Ja, diesen Kindern und ihren Familien wird auf verschiedenen Ebenen geholfen. Sehr oft ist es so, dass die Frauen der Gemeinde oder die Jugend der Gemeinde oder die Männer der Gemeinde, dass verschiedene Gruppen aus der Gemeinde, die hinter diesem Projekt steht, dann auch sich mit einbringen. In den Besuch der Familien zum Beispiel. Oder dann braucht zum Beispiel, dass die Hütte ein Blechdach, dass es nicht drin mehr regnet als draußen. Dann macht sich die Jugend auf zum Beispiel und geht hin und am Samstag und bringt dort ein Blechdach auf der Hütte dieser Familie und vieles andere. Manchmal ist es so, dass man auch dabei hilft, diesen Menschen zu helfen, dass sie eine Arbeitsstelle bekommen oder dass vielleicht der Vater, der ein Alkoholiker ist, dass der eine Entzugskur machen kann, wenn er dann möchte, um wieder ein vernünftiges Leben zu haben. Und viele, viele andere Aspekte kommen dazu, aber einfach, es wird Liebe Gottes, es wird Evangelium ganz konkret geteilt. Und ganz wichtig auch noch für uns in allen Projekten ist es, dass wir kein Sozialprojekt machen ohne Verkündigung des Evangeliums. Ganz klare Verkündigung des Evangeliums, auch dass die Menschen eine Chance haben, eine Glaubensentscheidung mit Jesus zu treffen, ist immer dabei. Wir unterstützen aber auch keine Evangelisations- und Gemeindegründungsarbeit ohne soziales Engagement, wo der Mensch in seinem Ganzen gleich wahrgenommen wird und auch wo ihnen geholfen wird. Ja, ganz herzlichen Dank für Unterstützung und für die Gebete, auch für diese Projekte. Dann das Manna-Projekt, ist auch schon bekannt. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Projekt in Argentinien, auch was die Ortsgemeinden tun können. Und es ist so, dass Familien aus den Gemeinden, und meistens sind es die kleineren Gemeinden, die ärmeren Gemeinden, die dort einsteigen. Familien aus einer Gemeinde, die sagen, okay, wir können ein Kind oder zwei oder drei tagsüber bei uns aufnehmen und betreuen. Das sind meistens Kinder aus sehr notleidenden, armen Familien, gefährdete Kinder, manchmal missbrauchte Kinder, Kinder, die auf der Straße sein würden, weil die Eltern überhaupt keine Chance haben, sich um sie zu kümmern, weil wenn noch die Eltern da sind, sie arbeiten gehen müssen und die Kinder auf sich alleine verlassen sind. Diese Kinder werden in Familien der Gemeinde tagsüber aufgenommen und betreut. Man bringt sie zur Schule. Sie lernen erstmal, dass man täglich duschen darf. Auch, dass man Zähne putzen sollte. Sie bekommen Nahrung, sie bekommen saubere Kleidung, sie werden zur Schule gebracht, sie werden von der Schule abgeholt, es wird Schulnachhilfe geleistet, sie bekommen Betreuung. Einfach, sie werden aus diesem Teufelskreis ihrer Wirklichkeit herausgezogen und es wird ihnen eine neue Chance gegeben. Aber wiederum, nicht nur den Kindern, sondern man ist sofort in den Familien, in der Wirklichkeit der Familien dieser Kinder. Zurzeit sind es mehr als 100 Kinder, die in mehr als 35 Familien täglich betreut werden. Und was, ich könnte Geschichten und Geschichten erzählen von dem, was Gott einfach auch bewirkt, wie er auch einigen Gemeinden, manchmal ganz kleine Gemeinden am Rande einer kleinen Stadt, die keiner kannte und die durch diese Arbeit auf einmal sowas von bekannt sind, dass der Bürgermeister zum Pastor kommt und sagt, ich möchte mal sehen, was hier geschieht. Ich habe davon gehört, es ist ja fantastisch, was ihr da macht. Und auf einmal weiß die ganze Stadt von dieser Gemeinde. Und auf einmal kommen Leute in den Gottesdiensten dieser Gemeinde. Einfach weil sie davon gehört haben, dass diese Gemeinde diese Kinder in ihrer größten Not und diesen Familien einfach rettet. Die Gemeinde bekommt Glaubwürdigkeit. Deshalb freue ich mich so für das Projekt des Kindergartens hier. Auch in dieser Gemeinde. Also vielen Dank, dass wir unterstützt werden im Gebet, auch für diese Arbeit. Die Mitarbeiter der Gemeinden werden regelmäßig geschult. Sie werden begleitet. Also das ist nicht so, dass man das einfach so einigermaßen macht. Nee, da gibt's ganz wichtige Regeln, auch von den Gesetzen, Sozialgesetzen des Landes her und so weiter. Es muss Versicherung abgeschlossen werden für diese Kinder, für den Weg von zu Hause bis in den Familien und so weiter und so fort. Es ist eine riesige Arbeit. Aber die Mitarbeiter werden geschult, die Familien, die Kinder aufnehmen, werden geschult. Sie werden in der Gemeinde unterstützt. Und so können auch diese Kinder und Familien erreicht werden. Also hier zwei Fotos von der Schulung und jetzt einfach mal einige Fotos von Kindern. Und ich möchte, dass sie einfach auf uns wirken. Ich weiß nicht, ob man das in Deutsch so sagt, biologische Familie, aber einfach die Familie der Kinder selbst, nicht die Familien, die sie dann tagsüber betreuen. Ja, hier ist so eine Familie, dessen Kinder zum Beispiel in anderen Familien betreut werden. Dann bin ich bei unseren Kinderheimen. Das sind jetzt nur drei Fotos aus dem Kinderheim aus Argentinien in Alem. Nach wie vor ist die Arbeit mit den Kinderheimen ganz wichtig. Kinder kommen zurzeit, sei es in Argentinien, sei es in Brasilien, im Kinderheim nur als die letzte Chance. Es wird irgendein Weg gesucht, auch durch den Sozialämtern und Jugendgericht und so weiter, dass wenn eine Tante oder eine Oma oder jemand da ist aus der Familie, aus dem Familienkreis, der sagt, ich kann mich um dieses Kind noch kümmern, dann kommt es nicht im Kinderheim. Man sucht auf alle Fälle es zu vermeiden, dass dieses Kind, wie Sie sagen, institutionalisiert wird. Aber es gibt viele Fälle, da ist das Kinderheim die einzige Chance, die einige Kinder noch haben. Ich könnte Ihnen aktuelle, brandneue Geschichten erzählen aus Brasilien und Argentinien, die mir das Herz umdrehen. Und wo ich sage, wo Kinder missbraucht wurden, verlassen wurden, auf sich alleine gestellt waren. Eine Familie mit 7 Kindern in Argentinien am Rande einer kleinen Stadt. Und irgendwann ist jemand drauf gekommen, dass in dieser Hütte diese 7 Kinder alleine lebten. Die Mutter war psychisch krank, der Vater war schon lange weg. Und wegen ihrer Krankheit war sie manchmal wochenlang nicht da. Und die zwei älteren Mädchen mussten, 12 und 13 Jahre, mussten auf die kleineren aufpassen. Die hatten nichts zu essen sehr oft. Und die Männer, die mit der Mutter nicht lebten, hausten, auch wegen ihrer psychischen Krankheit, haben auch die beiden älteren Mädchen missbraucht. Und als das Jugendamt das zu wissen bekam, so haben sie sofort die Kinder geholt und kamen ins Kinderheim und haben gefragt, könnt ihr diese Kinder aufnehmen? Das ist jetzt 3 Jahre her. Der kleinste Junge war 5 Jahre alt. Er konnte nicht sprechen. Er grunzte nur. Total zerstört. Er hat keinen Satz zusammengekriegt. Heute geht er zur Schule. Er hat noch Schwierigkeiten. Er kann aber sprechen. Und die große Hoffnung ist, dass er auch seelisch, geistig und gesund wird. Aber wenn ich heute diese Kinder in den Arm nehme, wenn ich dort bin und in ihr Gesicht schaue und sehe, was aus diesen Mädchen wird, hübsche Teenie-Mädchen und froh und sie kommen in der Schule weiter und sie haben eine Chance fürs Leben. Und wenn ich das sehe, dann sage ich immer, jedes Gebet hat sich gelohnt. Jeder investierte Cent hat sich gelohnt. Deshalb betet weiter für die Kinderheime. Kinderheime ist immer eine ganz teure Angelegenheit, weil die ganze Struktur, die da sein muss. Und auch von den Ämtern, von den Gesetzen in Brasilien, Argentinien wird ganz, ganz, ganz viel gefordert. Es muss Sozialassistentin für jede 10 Kinder und vieles andere. Also es wird ganz viel gefordert, dass diese Kinderheime auch existieren können und diesen Kindern eine Chance geben können. Aber wir sagen, es ist wichtig und wir wollen auch weitermachen. Also hier einige Kinder. Der Junge, von dem ich gesprochen habe, ist er. Ja. Naja, das ist typisch in Lateinamerika. Ja, positivo, also es geht weiter. Dankeschön. Und dann bin ich in Kuba. Über Peru werde ich heute nicht reden. Ich könnte stundenlang über Peru erzählen, was Gott unter den Quechuas zurzeit bewegt. Adrian Campero, unser Missionar, Hauptmissionar dort, mit über 40 Missionare und Pastoren aus den Quechua in den Andengebiet. Es ist einfach schön. Probleme, jede Menge. Herausforderungen, jede Menge. Konfrontation, auch geistliche, jede Menge. Attacken, auch. Aber was Gott bewirkt und geschehen lässt, bewegt mich. Und ich bin so dankbar für unsere Quechua-Geschwister, Missionare, die den Ruf erkannt haben und die sich so mit so viel Liebe und Leidenschaft dort eingeben. Aber jetzt bin ich in Kuba. Kuba begeistert mich und ich mache es kurz. Ich sage immer, ich könnte 3 Stunden oder 5 oder wie Harry gestern sagte, 4 Stunden über Bremen reden. Er sagte, ich mache es in 40 Minuten, ich muss es in weniger machen. Die ersten 10 Jahre hat Masa in dem Projekt mit Daniel González, das ist Daniel González und seine Familie, auf der Jugendinsel die Gemeindegründungsarbeit unterstützt. Als Dietrich Weyand aufhörte, war es gerade am Punkt, wo Masa sagte, ziehen wir uns ganz raus, das kann jetzt alleine weitergehen oder gibt es andere Herausforderungen? Und als ich angefangen habe, hat Gott es uns ganz klar gemacht. Kuba war gerade in einem großen Aufbruch. Ich sage immer, das Land ist im Zusammenbruch. Die Gemeinde Jesu auf Kuba ist im Aufbruch. Und was Gott auf Kuba bewirkt zurzeit, ich glaube, man kann sagen, es ist eine Erweckung. Aber so richtig bodenständig. Gebet und Bibel sind die 2 Sachen, die für die Leute in Kuba, die Gemeinden, ganz oben anstehen. Jede Zeit, die sie nur haben, sei es 5 Uhr morgens, sei es 6 Uhr, irgendwo treffen sie sich zum Gebet. Und sie sagen, wir müssen Kuba für Jesus gewinnen. Und seit 4 Jahren, 5 Jahren gibt es eine richtige Bewegung. Nicht alle Gemeinden, aber viele Gemeinden haben sich mit eingebracht, auch nicht nur Baptistengemeinden. Aber diese Bewegung, es wurde eigentlich gestartet von Daniel González, als er dann von der Jugendinsel nach Havanna kam. Und 2 Jahre haben wir ihm freigestellt, die Materialien zu entwickeln, mit den Pastoren zu sprechen und die Leute, die Gemeinden zu begeistern. Und was Gott daraus macht, ist einfach schön. Und wir freuen uns. Heute Vor vier Jahren haben wir uns entschieden, 5 weitere Projekte auf Kuba zu unterstützen. Und es sind Vorzeigeprojekte geworden auf ganz Kuba. Heute, wenn jemand nach Kuba geht und sagt, zeig uns mal so die Gemeindegründungsprojekte, die eigentlich gut laufen. Was für Projekte sind es? Die Projekte, die Gott uns geschenkt hat. Es sind nicht unsere Projekte. Wir haben einfach nur erkannt, dass Gott dort Menschen berufen hatte, dass sie Vision hatten und dass sie begeistert waren. Und wir haben sie nur unterstützt, dass sie vorangehen konnten. Das ist das Einzige. Aber Gott bewegt sie. Es ist nicht unser Projekt, es ist nicht unser Plan, es ist nicht unser... Aber es ist etwas, das Gott unseren Menschen, auf unseren Geschwistern auf Kuba geschenkt hat und womit sie auch vorangehen. Ein Projekt, das wir angefangen haben zu unterstützen vor 4 Jahren, waren die Bibelclubs. Durch die Gemeinde von Daniel und Ana Isabel González. Man darf offiziell keine Arbeit mit Kindern machen auf Kuba. Ja? Muss man sagen. Deshalb heißen sie auch nur Bibelclubs. Das kann nicht sein für Kinder. Weil das nicht geduldet wird. Weil ja es von der Regierung aus, vom System ganz klar heißt, für die Kinder ist gesorgt. Also, wenn wir sagen, wir machen jetzt mal ein Sozialprojekt mit Kindern, es gibt viele notleidende Kinder auf Kuba, darfst du auf keinen Fall, dann sind wir sofort raus. Und es würde große Probleme geben. Aber 20 Bibelclubs sind entstanden. An 4 oder 5 Stellen, wo vor 4 Jahren ein Bibelclub mit Kindern und ein Bibelclub trifft sich irgendwo. Manchmal im Hinterhof, manchmal vor dem Haus, manchmal auf der Straße oder im Wohnzimmer. Aber an 4 oder 5 Stellen, wo sie vor 4 Jahren mit einem Bibelclub angefangen haben, eine Arbeit mit den Kindern, meistens in notleidenden Vierteln, ist heute eine Gemeindegründungsarbeit. An einer Stelle wurde schon eine Gemeinde organisiert, gegründet. An 3, 4 anderen Stellen soll es in den nächsten 1,5 Jahren sein. Also einige Fotos von den Bibelclubs in Havanna. Und dazu, 1,5, 2 Jahre danach, hat Daniel González und seine Gemeinde erkannt, aus den Bibelclubs, dass wir müssen die Sache noch erweitern. Dann haben sie eine Sport-Evangelisationsarbeit gemacht für Kinder, Teenies und Jugendliche. Neben der Gemeinde ein kleines Grundstück. Sie haben eine Spende bekommen von einer Gemeinde aus USA, einen Betonboden gemacht, einen Sportplatz. Dort haben sie heute eine Arbeit mit ca. 800 Kindern, Teenies und Jugendliche. Circa 80 Jugendliche haben sich schon zu Jesus bekehrt, sind getauft und in der Gemeinde integriert. Einige davon kommen aus ganz, ganz schlimmen Verhältnissen. Auch gewalttätige Gruppen. Dort haben sie Jesus erkannt. Durch den Sport sind sie dazu gekommen. Und ich bin so froh, dass wir damals entschieden haben, das zu unterstützen. Hier sind wir auf einer Tagung jetzt im Januar, also ein Treffen von den Missionaren auf der Jugendinsel. Der erste Bekehrte auf der Jugendinsel, Karel Iskail, ist heute der Hauptmissionar dort und das sind seine Mitarbeiter. Und dort hatten sie ein Treffen, wo wir dabei sein konnten. Und die Arbeit auf der Jugendinsel geht weiter. 15 Jahre Gemeinde haben sie gefeiert im Januar. Hier in Nueva Gerona, die Hauptgemeinde, es sind schon 5 andere Gemeinden. 3 sollen im nächsten Jahr noch gegründet werden. 85 Hausgemeinden, 15 andere Missionsstellen. Und sie sagen, wir wollen in den nächsten Jahren komplett jedes Dorf auf der Jugendinsel mit dem Evangelium erreichen. Etwas, was Gott geschenkt hat. Und hier wurde die Gemeindegründung 15 Jahre Jubiläum gefeiert. 600 Leute waren dort gewesen. Es gab Taufe, viel Musik, 3 Stunden Gottesdienst. So lange geht's heute nicht. Und wir durften dabei sein und sehen, was Gott dort geschehen lässt. Dann eine Arbeit auf Ostkuba. Vor 4 Jahren hat Daniel González uns gesagt, die Geschwister von dem Bund in Ostkuba, sie haben eine ganz klare Vision für Gemeindegründungsarbeit. Sie wollen Menschen schulen, die einfach rausgehen zu evangelisieren und neue Gemeinden gründen. Sie haben auch den Mann dafür, das zu machen. Aber sie haben nicht die Ressourcen dafür. Könntet ihr unterstützen? Und damals haben wir gesagt, okay, das machen wir. Wenn ihr meint, das ist wirklich ein gutes Projekt, aber nicht sie und nicht wir konnten ahnen, was Gott daraus machen würde. Dann haben sie angefangen mit Marcos Rivero, das ist der Mann. Ich freue mich für diese Menschen, die Gott beruft. Ich könnte diese Arbeit nicht leisten. Und ich glaube auch kein anderer Europäer. Aber ein sehr tüchtiger, überzeugter Kubaner für die Schulung, den Gott berufen hat. Dann haben sie in den ersten 2 Jahren, das ist in Las Tunas und der Region, haben sie 120 Leute geschult für Gemeindegründungsarbeit. An dieser Schulung nimmt man aber nur teil, wenn man dabei ist, eine Gemeinde zu gründen. Das ist nicht, was man macht, irgendwo einen Kurs, um zu sehen, ob man es irgendwo vielleicht mal anwenden kann. Nee, man darf nur teilnehmen, wenn man schon eine Hausgemeinde hat oder wenn man eine Arbeit, eine Gemeindegründungsarbeit leitet in irgendeiner Stelle. Sei es im Dorf, sei es auf dem Berg, sei es im Tal, wo auch immer. In den ersten 2 Jahren wurden circa 200 Gemeinden gegründet. Das sind Zahlen, die uns erschlagen. Und das kann man auch nicht so einfach 1:1 umsetzen woanders hin. Man kann auch nicht sagen, oh, die haben jetzt mal rausgefunden, wie man Gemeinde gründet. Nee, es ist etwas, was Gott ihnen geschenkt hat in dieser Zeit auf Kuba. Und wie Gott dort wirkt. Dann hat Marcos Rivero vor 2 Jahren mir gesagt, Carlos, diese Arbeit wirkt so gut, dass jetzt der Bund im Ostkuba gesagt hat, lass uns das auch in den anderen Bundesländern machen. Und wir werden jetzt an 4 Stellen, in Guantanamo, in Baracoa, in Holguín, in Santiago de Cuba und in Las Tunas, an 5 Stellen wollen wir mit 50 neue Gemeindegründer anfangen, sie zu schulen. Und ich dachte, naja, ist ja schön. Ziele ist ja gut, wenn man sie hat. Das Jahr darauf, vergangenes Jahr, kam ich nach Kuba und habe gefragt, Markus, und wie sieht's mit den 200 neuen Gemeindegründer, die ihr schulen wolltet in diesen 2 Jahren? Und er sagte, Carlos, du wirst es nicht glauben. Es sind 647. Zurzeit sind es circa 670 Leute, die sie schulen für Gemeindegründungsarbeit. Sie haben 700 neue Missionsstellen alleine in Ostkuba. In Städten, in Dörfern, in Tälern, auf Bergen, im Innern, in der Stadt. Und die Menschen treffen sich irgendwo. Es gibt nicht 700 neue Kirchen, wird es auch nicht geben. Es gibt aber Menschen, die sich zu Jesus bekehren, die zum Glauben kommen, die getauft werden, die integriert werden. Und eine Gemeinde wird nur gegründet, sie muss mindestens 30 Mitglieder haben, einen geschulten Gemeindegründer, der schon mal die Arbeit leiten kann, ein Pastor, der regional diese Gemeindegründer koordiniert, eine geschulte Gemeindeleitung, sind meistens Leute, die 1 Jahr, 2 Jahre zum ersten Mal bekehrt sind. Und dann kann eine Gemeinde gegründet werden. Aber von diesen 709 Stellen, hat Markus mir jetzt im Januar gesagt, sind circa 60% dieser 709 Stellen, haben schon circa 50 getaufte Leute. Deshalb möchte ich sagen, lasst ihr euch nicht von diesen Zahlen erschlagen. Weil das hört sich alles so fantastisch an. Es ist aber auch mit ganz viel Leid und viel Not verbunden. Und manchmal mit großen Prüfungen. Ich wollte aber eigentlich einfach nur davon erzählen, was Gott bewirkt. Und ihnen Dankeschön sagen, dass sie dafür beten. Ich bin richtig froh für all das, was Gott geschehen lässt. Ja, so unter einer Plastikplane, bisschen Rundholz, Plastikplane drüber, hier trifft sich eine Gemeinde. Irgendwo in einem Hinterhof. Das ist ganz, ganz typisch auf Kuba. Und hier einige Gruppen, die wir besucht haben, die geschult werden. Und hier jetzt, als wir da waren, haben 52 Leute ihren Kurs abschließen können. Es war eine Abschlussfeier. In der Woche darauf waren es nochmal 100 gewesen. Und das ist jetzt der Missionar für die Gemeindearbeit in dem Elendsviertel in Havanna, in Saldo. Das möchte ich nur ganz kurz zeigen. Es ist wirklich sehr, sehr toll, was Gott hier bewirkt, auch in den Elendsvierteln mitten in Havanna. So 400 Meter weg von dem Hauptplatz von der Kommunisten, von Fidel und von seinem Bruder, wo immer die großen, riesigen Menschenmengen zusammenkommen. 400 Meter da etwas weiter ist dieses Elendsviertel. Hier hat Gott es geschenkt, dass eine Gemeinde gegründet wird. Sie haben schon über 100 Mitglieder. Und sie sind jetzt schon in 5 oder 6 anderen Elendsvierteln und machen eine ganz fantastische Arbeit. Hier eine Taufe von einer kleinen Gemeinde. Es war Mittwochnachmittag, also es konnten nicht viele kommen. In Murillo, im Meer Nordwesten, von Kuba 5 Leute wurden hier getauft. Hier haben wir einen Retreat gemacht, eine Klausur mit unseren Missionaren. Jetzt als wir da waren in einer Presbyterianerkirche, da haben wir auch gewohnt und hier konnten wir das dann machen. Ja, und das letzte Foto, eine Gemeindegründung in Havanna selbst, das ist von der Gemeinde von Daniel González, die wurde jetzt im Januar gegründet, auf dem freien Platz, die haben noch keine Kirche, die haben nicht mal ein Blechdach, auch keine Plastikplane, aber hier auf dem freien Platz waren über 150 Leute zusammengekommen. Diese Gemeinde fängt an, die Gemeinde von Daniel González, sie hat, viele Leute sind zum Glauben gekommen in einem Stadtviertel, 10 Hausgemeinden, jetzt sind diese 10 Hausgemeinden zu einer eigenständigen Gemeinde geworden. Die Gemeinde hat 2 Pastoren abgegeben, ein Anbetungsteam, 100 Mitglieder und die Gemeinde startet jetzt in diesem neuen Viertel. Und mit dem Lächeln dieses Jungens aus einem Bibelclub möchte ich Dankeschön sagen für Ihre Unterstützung. Jetzt hören wir ein Lied und danach eine kurze Predigt. Wir singen ein Lied. Dankeschön.